Hallo und Servus, hier ist Ahoi in PO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Auf den heutigen Freitagspodcast habe ich mich erstens gefreut und zweitens habe ich mich auch vorbereitet, nämlich indem ich ein Buch gelesen habe. Ich habe ein Buch gelesen von Christoph und Felix Kroschke, das heißt Anstiften, Anstoßen, Aufbauen. Es ist ein Buch, das sich um Unternehmertum dreht, um Unternehmen statt Unterlassen und auch dann letzten Endes um unternehmerisches Engagement, was obligat sein sollte, sagt Dr. Felix Kroschke. Er ist der geschäftsführende Gesellschafter der Kroschke-Gruppe und Vorstandsvorsitzender der Kroschke Kinderstiftung, die dieses Jahr 30-Jähriges feiert. Sie sind in der dritten Generation im Unternehmen tätig, lieber Herr Dr. Felix Kroschke. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben für den heutigen Freitagspodcast. Ja, wir wollen erstmal die Kroschke-Gruppe kurz kennenlernen. Wir wollen auch die Kinderstiftung kennenlernen. Herzlich willkommen im Freitagspodcast und erzählen Sie uns ein bisschen was.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Also vorab, wir können es sehr gerne duzen.
Okay. Also, ich bin der Tobias.
Ich bin Felix, hatten wir jetzt im Vorgespräch noch gar nicht gesagt gehabt. Okay. Also erstmal, auch ich freue mich, in den Podcast reinkommen zu dürfen. Ist uns ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. In der Tat, genau, die Kroschke Kinderstiftung, da werden wir wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen einsteigen, feiert dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum. Was wir genau machen, werde ich sicherlich dann gleich nochmal erzählen. Unternehmerisch ist es so, dass wir als Kroschke Gruppe hier in Ahrensburg bei Hamburg ansässig, sind wir im Automobilsegment unterwegs, sind Marktführer für Autokennzeichen und Zulassungen von Fahrzeugen, also für Privatpersonen, aber auch für große Flotten, Leasinggesellschaften, Autovermieter, Banken, auch immer mehr Hersteller, auch viele Hersteller, die jetzt aus dem asiatischen Bereich kommen. Also wir sehen auch dort Transformation, Veränderung der Vertriebsstrukturen, Veränderung natürlich der Fahrzeuge als solches mit der Elektrifizierung. Also es sind unglaublich spannende, bewegende Zeiten und ja, führe das Unternehmen gemeinsam mit meinem älteren Bruder Philipp und jetzt seit gut 7 Jahren. Und ja, auch durch alle Krisen hindurch, die man dann auch so hatte, also auch Corona war nicht ganz unwesentlich, dann die Lieferkrisen, wo ja auch gerade das Automobilsegment extrem betroffen war mit Halbleiterkrise, aber auch durch die Ukraine-Krise. Ja, das macht resilient, gibt Fokus, gibt Stärke und aber an unserem gemeinnützigen Engagement haben wir nie Zweifel gehabt. Also egal welche Krise und bin da ganz dankbar, dass unser Vater uns diese Verantwortung übergeben hat. Und freue mich heute auf den gemeinsamen Austausch.
Kroschke Kinderstiftung, da müssen Sie uns auch noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Die Stiftung ist im 30. Jahr ihres Bestehens. Das heißt, sie wurde vor 30 Jahren errichtet. Wenn ich jetzt zurückrechne, ist das 1993. Da waren die Zeiten noch ein bisschen anders. Das war kurz nach der deutschen Wiedervereinigung. Erzählen Sie uns vielleicht ein bisschen was. Ich habe vor mir den Jahresbericht liegen für oder den jüngsten Jahresbericht, so kann man es glaube ich sagen. Vielleicht auch ein bisschen im Wandel der Zeit. Wie hat die Stiftung angefangen und wo steht sie heute? Sie sind ja sehr aktiv, speziell hier natürlich in der Region, aber auch darüber hinaus. Und sagen Sie uns ein bisschen was zu Ihrem Wirken.
Ja, total gerne. Also ich selber bin 88er Jahrgang, war aber bei der Stiftungserrichtung mit dabei. Mhm. Die Stifter sind mein Vater Christoph, mit dem ich auch das Buch zusammengeschrieben habe, und mein Onkel Klaus. Die waren damals gemeinsam in einer Unternehmensgruppe in Braunschweig ansässig, wo wir auch ursprünglich herkommen, also richtige unternehmerische Nachkriegsgeschichte. In der Tat sind meine Großeltern damals mit 3 kleinen Kindern nach Braunschweig, ja, man muss sagen, ne, vor der Grenzschließung der DDR geflohen und sind dorthin gegangen, weil sie dort Verwandtschaft hatten. Das waren die Wirtschaftswunderjahre, Anfang der 50er Jahre. Und unser Unternehmen feiert in diesem Jahr auch 67-jähriges Jubiläum. Mhm. So lange gibt es uns auch. Und im Braunschweiger Umfeld, Wolfsburg, der VW Käfer, Autoschilder waren gebraucht. So sind die halt gestartet. Dann ist erst mein Onkel ins Geschäft eingestiegen. Dann ist mein Vater ins Geschäft eingestiegen. Dann mussten immer mehr Familienmitglieder ernährt werden. Also auch so klassische Konstellation. Da musste gewachsen werden. Haben immer mehr Standorte aufgemacht, weitere Geschäftsfelder aufgemacht. Mittlerweile ist die Unternehmensgruppe meines Onkels europaweit Marktführer für Arbeitssicherheitsprodukte. Ein sehr tolles Unternehmen, sehr erfolgreich, sehr toll organisiert. Und ja, bis Mitte der 90er haben mein Vater und mein Onkel die Firma auch noch zusammengeführt und haben dann gesagt, wir teilen die Firma auf, aber die Stiftung haben sie gemeinschaftlich errichtet und sind weiterhin auch beide die Stifter. Und die Stiftung finanziert sich im Wesentlichen auch aus Zustiftungen, die aus den Unternehmensgruppen kommen, haben kleineres siebenstelliges Stiftungsvermögen, aber das wesentliche Kapital, was wir einsetzen, um unsere Projekte im Jahr von ungefähr 300.000 bis 350.000 Euro zu fördern, kommt aus den Zustiftungen der Unternehmensgruppen. Wie kam es dazu? Also für mich ist das ja sozusagen Hearsay, weil ich nicht der Stifter bin, aber die Geschichte habe ich natürlich häufig gehört und damit identifiziere ich mich auch. Deswegen war mir auch wichtig, dass ich nicht nur im Unternehmen Nachfolge mache, sondern auch in der Stiftung. Mein Vater und mein Onkel sind jetzt beide über 70 und beide auch noch total passioniert dabei. Wir hatten jetzt gerade am letzten Sonntag eine Vorstandssitzung unserer Stiftung, sollte eigentlich am Montag sein. Da wurden wir aber eingeladen für die letzte Pitchrunde für den Hamburger Stiftungspreis und haben gesagt, okay, dann kriegen wir keinen anderen Termin hin, dann ist es auch ein Sonntag, aber stört uns nicht. Ne? Also Engagement schläft nicht und so, nicht nur weil Wochenende ist. Und deswegen haben wir das dann umgelegt auf den Sonntag, damit wir am Montag hier beim Hamburger Stiftungspreis pitchen konnten in der dritten Runde und ja, drücken uns natürlich irgendwo die Daumen. Was macht die Kroschke Kinderstiftung? Die Kroschke Kinderstiftung, also wie der Name sagt, beschäftigt sich mit Kindern. Warum haben die damals den Stiftungszweck so ausgewählt? Mein Vater ist also ein extrem kinderlieber Mensch, was sich sicherlich auch dadurch zeigt, dass er zusammen mit meiner Mutter 6 Kinder hat. Also ich habe 5 Geschwister. Zum Zeitpunkt der Errichtung waren es 5 Kinder, also kam später noch einer mit dazu und gesagt, wir haben das große Glück, 5 gesunde Kinder zu haben. Das große Glück haben viele nicht und da gibt es einfach noch viel zu tun. Und ich glaube, dass auch dieser Wandel der Zeit, vielleicht steigen wir da gleich noch mal ein bisschen ein, das fand ich nämlich auch so ganz interessant. Damals ging das los mit so einem ersten Pavillon am Kinderklinikum in Braunschweig, der gefördert werden sollte. Das war damals auch noch viel, viel unterfinanzierter, war so ein erster Entspannungs-Suselraum, relativ frisch auch vom Konzept, kannte man damals so nicht. Und der damalige Klinikleiter, Professor Mau, ist, nachdem er dann aus der operativen Führung der Klinik ausgestiegen ist und dann emeritierter Professor war, in den medizinischen Beirat der Kroschke Kinderstiftung gegangen. Und den haben wir am Sonntag auch verabschiedet. Also der war jetzt über 15 Jahre, hat er die Kroschke Kinderstiftung in beratender Funktion als Beirat begleitet und auch den haben wir verabschiedet am Sonntag. Der ist jetzt über 80 mittlerweile und ja, das war so das erste Projekt. Jetzt haben wir auch in den letzten Jahren das immer stärker ausdifferenziert, gehen sehr stark in den Bereich der musischen Förderung für benachteiligte Kinder oder auch Kinder mit körperlichen Behinderungen. Also jetzt für den Hamburger Stiftungspreis sind wir mit Projekten angetreten, die sich mit musischen Projekten im Bereich Frühchen befasst, also Extremfrühchen, und wo es darum geht, Mutter-Kind-Bindung stark auch aufzubauen im Bereich unter Einsatz von Musik, Entspannung, weil es da Erkenntnisse gibt, dass das häufig ja, problematische Situationen sind, also die Mütter sich häufig schuldig fühlen, wenn ein Kind so früh und auch verletzlich eventuell im Brutkasten noch sein muss und das dann einfach schwierig ist, also dieses klassische Bonding, was jeder von uns auch kennt, der Kinder hat. Ich habe 2 kleine Kinder auch, gerade in diesem Jahr das 2. Mal Vater geworden, dass du dein Kind auf die Brust legst und dann schönes Bonding hast, ist halt ja mit diesen extremen Frühchen nicht einfach, schwierig. Und ja, das sind so Projekte auch, was wir machen. Aber auch was anderes, also ich bin in Hamburg zum 2. Mal Vater geworden, weil ich da wohne. Und ja, das Erste, was man mitbekommt, und das finde ich dann auch immer ganz schön, ist eine Aufklärungsbroschüre für Präventionsmaßnahmen zum plötzlichen Kindstod. Schlafgut Baby heißt diese Initiative, die wir auch schon seit vielen, vielen Jahren mit der Kroschke Kinderstiftung fördern. Und dann bekommt man noch einen Schlafsack und ja, halt ganz basale, einfache Informationen, was sollte man eigentlich tun. Und wir unterstützen Schreiambulanzen und Elternlotsen, Also und dann, wenn man dann durch so eine Klinik geht, sieht man erstmal, was man alles so unterstützt. Also ja. In real life. Dann, ne? Häufig ist das für mich dann ein bisschen abstrakter natürlich.
Ich glaube, das ist faszinierend, wenn man dann natürlich sieht, die Stiftung ist ja. Nicht nur eine Hülle, die lebt. So.
Genau.
Und jetzt haben Sie das Buch geschrieben, was ich schon zitiert hatte, Anstiften, Anstoßen, Aufbauen, gemeinsam mit Ihrem Vater, weil Sie ein Unternehmer sind, der sich auch ein bisschen mit der Frage beschäftigt, ja, also muss ein Unternehmer nicht auch von Haus aus sich engagieren? Er hat eine gesellschaftliche Aufgabe und darüber lebt er die natürlich nochmal zusätzlich aus. Und ich finde, ich habe das Buch ja rezensiert, ich habe mir es wirklich in 2, 3 Runden durchgelesen. Ich finde, das ist eine Frage auf der Höhe der Zeit, weil wir reden momentan sehr viel über Transformation, über eine Gesellschaft im Wandel. Wir reden über, das Wort Wandel steht irgendwie immer an einem Begriff hinten dran. Und in dem Kontext kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch die Rolle des Unternehmers gesamtgesellschaftlich nochmal komplett neu hinterfragen müssen. Vielleicht braucht es auch mal Lobbyarbeit für Unternehmer. Wir hatten es im Vorgespräch, der Begriff des Unternehmers. Churchill sagt, wieso sieht eigentlich keiner das Pferd im Unternehmer, der den Karren zieht? Warum haben Sie das Buch geschrieben? Was war so Ihre intrinsic motivation, wie der Amerikaner Engländer so schön sagt?
Ja, also da gab es mehrere. Zum einen hatte mein Vater kurz vor der Errichtung seiner Stiftung oder zusammen mit seinem Bruder ein Buch geschrieben, das hieß Stiften mit Gewinn. Mhm. Das kam 1992 auf den Markt. Das war jetzt einfach nicht mehr zeitgemäß. Wobei viele Aussagen, also wir haben uns auch damit natürlich dann nochmal wieder befasst, auch gesagt, ja, vieles stimmt auch weiterhin und so. Also der hat da auch sehr viel empirische Studien drin gehabt damals schon und das Stiftungswesen sehr gründlich analysiert, hatte da auch gute Unterstützung bei der Erstellung des Werkes und da haben wir gesagt, okay, das muss jetzt irgendwie abgedatet werden, dann feiert unsere Stiftung in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum. Die Stiftungsrechtsreform ist in Kraft getreten zum 1.7. diesen Jahres. Wir haben auch generell das Gefühl, dass wir uns in bewegten Zeiten bewegen, wo auch sozialer Frieden vielleicht gefährdet ist. Also ne, immer eine sehr aufstrebende, wohlstandsorientierte Gesellschaft, glücklicherweise nach dem Krieg, viele Jahrzehnte ging es nach oben. Jetzt kommen wir in Phasen, wo dieser Wohlstand vermehrt in Frage gestellt wird.
Viele fühlen sich ja tatsächlich als Verlierer in den Zeiten jetzt, ne?
Total. Also das ist immer auch natürlich die Frage, wenn man sicherlich, wenn man auch mal irgendwie einen Spiegeltitel von 20, 30 Jahren, wirst du wahrscheinlich ähnliche Titelstories auch gelesen haben. Und es gab immer vielleicht dann auch diese Kritik, aber es zeichnen sich nun mal auch makroökonomische Themen ab. Jetzt ein Krieg irgendwie im europäischen Kontext, der uns auch unmittelbar ja sogar betrifft, wo wir Position beziehen müssen. Die Corona-Pandemie, die wo viele Menschen auch gelitten haben und immer noch leiden, also auf der Isolation, also das ist auch eine Studie, die wir hier in Hamburg stark unterstützt haben, die COPSI-Studie, also eine Langzeitstudie, die sich mit den psychischen Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche, ob dieser Isolation, wenn es keine Schule mehr gibt, zu der ich gehe, keine Kita mehr gibt, alles, ne? Also wir haben gerade im Vorgespräch auch gesagt, unsere Kinder sind in der Corona-Krise zur Welt gekommen und dann hast du kein Babyschwimmen oder so, ne? Und das gibt's halt alles gar nicht, ne? Und auf den Spielplatz gehen, die Spielplätze waren abgesperrt und was macht das eigentlich? Und das ist alles auch, das wirkt sich ja auf die Psychologie unserer Gesellschaft aus und wir müssen aufpassen, dass das nicht zu Unruhen führt. Wir müssen aufpassen, dass wir weiterhin als Gemeinschaft zusammenstehen und wir müssen auch aufpassen, dass wir, und da kommt dann wieder die unternehmerische Perspektive auch rein, also ich finde gerade in den sozialen Medien verstärken sich wirklich jetzt gerade auch die ganzen Postings im Sinne von, da sitzen in der Bundesregierung nicht ausreichend wirtschaftsorientierte Menschen, aber das ist doch das Fundament. Mhm. Das sind die Steuergelder, da arbeitet gerade im Mittelstand, im deutschen Mittelstand, arbeitet die Mehrheit der Deutschen. Und ich kann nur sagen, die meisten Unternehmer, die ich kenne, also eigentlich alle, ich wüsste jetzt keinen, den ich persönlich kenne, sind sehr gemeinwohlorientierte Menschen, also die ja bereit sind, eine Extrameile zu gehen, die bereit sind, Unternehmen durch Krisen zu führen, die bereit sind, auch ihren natürlich Steuerbeitrag zu leisten, nicht zu sagen, ich versuche mich jetzt zu optimieren und in irgendwelche Steuerparadiese zu gehen oder wilde Konstrukte, sondern sagen, nein, ich will das auch und das muss auch hier ordentlich sein, die tolle Arbeitsplätze für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen wollen.
Und die halt auch mal bis nachts um drei sitzen, um Dinge fertig zu machen, einfach damit nächsten Früh wieder was vorangehen kann.
Ja, ja, also natürlich. Also Unternehmer kennen quasi ja das nicht so. Ne? Dass so
Öffnungszeiten kennen wir nicht.
Nein, 9 to 5 ist halt nicht der Regelfall. Und auch da müssen wir sagen, das wird zu wenig auch erkannt, wird immer mehr drauf auch auferlegt an Pflichten, also auch wirklich zum Teil echt erdrosselnde Regulatorik, wo man sagt, ja, da sind vielleicht die Intentionen gar nicht verkehrt, aber das passt dann wieder gar nicht zum Mittelstand auch. Mhm. Ja, da mag irgendwie für große Konzerne mag das alles irgendwie stimmen und richtig sein oder vielleicht haben die auch eher verstärkte Tendenzen, da problematisch zu sein. Ich weiß es nicht, kann ich mir nicht anmaßen, aber ich kann nur sagen, zumindest für die Unternehmer, die ich kenne, und dazu zählen wir uns auch, wir wollen ordentlich und gut wirtschaften. Wir sind jetzt dritte Generation, seit 67 Jahren da und das bist du nur, wenn du vernünftig und werteorientiert arbeitest.
Ja, ja. Jetzt schreibst du auch in deinem Buch, du stellst die These auf, dass es für einen Unternehmer, für eine Unternehmerin, insbesondere für intergenerationell schon bestehende Unternehmen, natürlich sehr, sehr sinnvoll ist und auch vollkommen auf der Höhe der Zeit ein gemeinnütziges Engagement, ein zivilgesellschaftliches Engagement zu entfalten. Wie kommst du zum Aufstellen dieser These? Ich finde es eine sehr spannende These. Ich glaube, dass das auch tatsächlich eine ist, die vielleicht für das Geschäftsmodell Deutschland, wenn ich es jetzt mal so nenne, eine wichtige These ist, auch eine wichtige Ableitung, weil für was stehen wir denn? Wir stehen, glaube ich, nicht künftig dafür, dass wir 10 Milliarden für Intel geben, sondern wir stehen dafür, dass wir eigentlich ein sehr, sehr breites, feingliedriges, funktionierendes mittelständisches Fundament haben. Und da natürlich dann auch in der Definition, dass ein Unternehmer sagt, pass mal auf, also ich habe eine Verantwortung für meinen Standort und zu der Verantwortung gehört gemeinnütziges Engagement.
Genau, also das kann sich ja auch ganz unterschiedlich auch gestalten. Also neben dem, was du gerade gesagt hast, dass wir ja das wirtschaftliche Fundament sehr stark im Mittelstand natürlich auch verankert ist und auch in den Familienunternehmen verankert ist und wir natürlich irgendwie diese Warnsignale auch sehen müssen, wenn die Politik sehr schnell agiert, auch vielleicht aus Opportunitäten heraus, um vielleicht Symbolpolitik auch zu betreiben. Also ich glaube, so der am meist diskutierte Fall in diesem Jahr war der Verkauf der Wärmepumpensparte bei Viessmann, als einfach sicherlich absolut beeindruckendes und tolles Familienunternehmen. Die haben ganz tolle Mittelstands- und Familienunternehmerinitiative in Berlin gegründet, den Maschinenraum, da sind wir auch Mitglied in dieser Initiative, 70 deutsche Familienunternehmen, die sich dort zusammenschließen, um Wissen auszutauschen, Netzwerk zu schaffen, sich zu den Themen auszutauschen. Also das ist dann einfach, zeigt einfach, wie toll das ist. Und das ist ja auch immer eine Frage dann der Größenordnung. Also, dass du dich engagierst, klar musst du dafür auch die Ressource haben, du musst den Willen haben, brauchst auch eine finanzielle Ressource. Nicht jeder muss ja eine eigene Stiftung errichten. Also auch das schreiben wir in unserem Buch. Das sollte man wirklich auch nur machen, wenn man auch gewillt ist, das Investment zu gehen, professionelle Strukturen auch zu schaffen, das auch hinreichend ernst zu nehmen, also dass das jeder vielleicht auch gut findet, aber Unternehmen werden üblicherweise professionell gemanagt, um aber auch im Stiftungswesen einen Unterschied zu machen, musst du das auch professionell managen. Ja. Also ne, der Stiftungszweck erfüllt sich nicht von allein.
Und da bringen natürlich Unternehmer eigentlich die perfekte Voraussetzung mit, weil das, was Sie stifterisch einbringen können, das kommt aus einem sehr professionellen Handeln heraus. Das können Sie wunderbar in die Stiftungslandschaft übertragen. Ich glaube persönlich auch, dass es davon sehr viel mehr braucht, dass es nicht sehr viel mehr kleinere Einheiten braucht, sondern mehr funktionierende Einheiten. Und die funktionierenden Einheiten sind in der Regel größere Stiftungen. Du ziehst in deinem Buch auch so ein bisschen die Parallele zu den USA, zu dem sehr professionellen philanthropischen Engagement dort drüben. Man kann es nicht eins zu eins übertragen, aber wenn du dir was wünschen dürftest, was wir vielleicht in Deutschland ein bisschen mehr machen sollten. Du hast im Vorgespräch gesagt, so ein bisschen dieses Storytelling, erzähle, tue Gutes und rede drüber. Brauchen wir davon mehr? Schämen wir uns zu sehr, dass wir Gutes tun und reden zu wenig drüber? Ich kenne Großspender, die wollen nicht genannt werden. weil sie sagen, da schäme ich mich dafür, dass ich jetzt hier so einen großen Betrag gegeben habe, um das möglich zu machen. Das gibt es in den USA ja so nicht, ne?
Ja, das ist wirklich auch interessant. Also gut, es gibt nun mal auch irgendwie dann soziodemografische und kulturelle Unterschiede. Das muss man natürlich einfach auch sagen und auch anerkennen. Ich denke, niemand muss sich dafür schämen. Aber die Angst ist natürlich immer, weil Erfolg und Geld mitunter negativ behaftet ist. Mhm. Ja, also wo es dann vielleicht auch manchmal zu sehr vermischt wird. Also wir haben auch hier zum Beispiel hier in Hamburg Beispiele von dem Kühne, wo ich sage, das, was der bewirkt, auch stifterisch, auch mit seiner Universität, der Kühne Logistics University und so, das ist absolut fantastisch. Aber es wird mitunter halt kaputt geredet. Und dabei denke ich, das sind ja ganz andere Größenordnungen als wir jetzt, ne? Also wir sind ja quasi auch eine mittelständische Stiftung. Und wenn ich sehe, was die für einen Unterschied auch machen, und das ist ja etwas, was man lernen kann, ne? Auch in den USA, da haben wir ja gerade auch an den Universitäten die großen Trusts und die Exzellenz, mit der das dann da betrieben wird, das ist einfach absolut bemerkenswert und da sind wir nicht mutig genug. Und ich hatte gerade heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn noch einen Beitrag gelesen von einem, der das kommentiert hatte auf LinkedIn, wie es sein kann, dass wir auch jetzt bei der Leichtathletik-WM so schlecht also der Medaillenspiegel als Spiegel unserer Gesellschaft war so ein bisschen der Tenor und hat aber auch nochmal ganz klar gesagt, woher das auch kommt. Also in den USA, auch an den Universitäten, wird auch ganz anders der Sport. Häufig, stiftungsfinanziert. Ja. Also in einer krassen Professionalität, mit einer krassen Ernsthaftigkeit. So, und da sagt er, hier in Deutschland ist es häufig einfach so, ja, die müssen hier auf den ganz normalen, weiß nicht, Bollerplatz halt gehen und dann da trainieren. Und da sieht man ja, was das für Unterschiede machen kann.
Die University of Texas hat, glaube ich, einen größeren Etat für Leichtathletikförderung als der ganze DLV.
Ja, genau, das konnte man jetzt ja gerade, genau, hatte ich auch, ne? Also das konnte man jetzt wirklich gerade lesen. Und das siehst, und das ist ja auch University of Texas, lebt natürlich auch wieder von ihrem Trust, also von gemeinnützigen Engagement, von Großspenden. Und dann denke ich, Mensch, dafür muss man sich doch nicht schämen, darauf kann man doch dann stolz sein. Das müssen wir doch wollen. Also
reden wir in Deutschland zu wenig über Leistung in den Fußballunterligen, habe ich jetzt gelesen. Der DFB schafft das Leistungsprinzip ab. Es gibt also keine Tabellen mehr im Sinne von Ergebnissen, sondern du bist jetzt, wenn du gegeneinander spielst, bist du dann in irgendwelchen Ergebniskorridoren drin. Aber es gibt in dem Sinne keine Tabelle mehr und es gibt auch nicht mehr, okay, ich habe 3-1 gewonnen. Die schaffen also das Leistungsprinzip ab. Das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, aber reden wir zu wenig über Leistung? Also müssen wir, ich meine, unternehmerische Leistung, also ganz ehrlich, da muss man mehr drüber reden. Wir müssen mehr über Leistung als über Umverteilen reden, oder?
Also, dass ich das natürlich unterstütze, ich glaube, das ist ein No-Brainer und das sehe ich auch absolut. Natürlich kann man, ich bin jetzt kein Experte für alles und so, ne? Ich bin kein VWLer, ich bin auch kein Pädagoge oder so, aber natürlich, meine Kinder sind jetzt noch zu klein, als dass die jetzt auch zum Beispiel irgendwie im Fußballverein spielen, das kommt irgendwie, aber ich habe jetzt gehört bei meinen Cousins, die beim Fußball spielen, also da wird gar nicht gezählt, damit es am Ende gar keinen Gewinner gibt, damit nicht die anderen Kinder enttäuscht sind.
Das kommt der Karriere den Sport.
Ja, und das finde ich auch. Und das demotiviert die, die sich dann reinhängen und sich vielleicht auch dafür freuen, dass sie ein Tor geschossen haben und so. Und also ich kenne jetzt sozusagen die pädagogische Forschung nicht dazu, aber das ist, finde ich, so ganz basal, wird denen dann ja schon beigebracht, deine Leistung zählt eigentlich nichts. Ob du jetzt hier ein Tor schießt oder nicht, ist eigentlich Schnuppe, weil zählt ja eh nicht und so. Und das kann ich nicht verstehen. Also, und nicht jeder muss ja ein Top-Athlet sein, nicht jeder muss ein Unternehmen führen und so. Also Leistung kann ja ganz, ganz unterschiedlich sein. Und Leistung in Deutschland kann ja auch ganz viel ehrenamtliche Leistung sein, die aber auch immer weiter abnimmt. Also wenn man manchmal das Gefühl hat, dass Leute auch dann sagen, ja, in ihrem sozialen Kontext wird gesagt, ja, warum machst du das denn auch noch? Ne? Und dann kriegst du ja nicht mal was dafür.
Genau.
Oder wenn du Glück hast, kriegst du eine Ehrenamtspauschale, wenn überhaupt und so. Also bist du ein bisschen doof, dass du sowas machst? Und das können wir doch nicht wollen. Also das kann nicht sein. Also weil das ist ja die andere Seite auch von Deutschland. Die Seite der vielen Vereine, der vielen ehrenamtlich Engagierten, die bereit sind, eine Extrameile zu gehen und nach ihrem Job nicht sich nochmal einzusetzen und was zu machen. Und das dürfen wir nicht zulassen, dass das in Verruf gerät Und das, also wie gesagt, Leistung ist ja nicht nur wirtschaftliche Leistung, es ist ja auch diese Leistung. So, und als Unternehmer kann ich wirklich nur sagen, ja, man sieht es schon, dass das Thema ja, Leistungsbereitschaft manchmal echt auch ja, schwierig ist und auch, ja, auch von der Politik konterkariert wird. Dann, ne?
Es müsste in meinen Augen viel mehr Motivation geben, zum Beispiel Unternehmen zu gründen. Da fallen wir ja auch in vielen, vielen Aspekten zurück im weltweiten Maßstab. Da sind wir inzwischen hinter vielen Ländern, wo wir früher weit, meilenweit davor waren. Und es wird eigentlich viel mehr ein Anreiz gegeben, in die Umverteilungsmechanismen reinzugehen, also so in diesen Alimentationsapparat. Ich würde dich am Ende gerne noch fragen, auch nochmal bezugnehmend auf dein Buch Anstiften, Anstoßen, Aufbauen. Wenn du für das Stifterland Deutschland, ich habe gerade so einen Hashtag kreiert, mit dem gehe ich jetzt, da würde ich gerne eine kleine Kampagne draus machen. Wenn du für das Stifterland Deutschland einen Wunsch hättest oder zwei oder drei Wünsche, welche wären das? Kann auch gerne nur einer sein, aber wo du sagst, also wenn der Stiftungsstandort, und da hängt natürlich auch viel der Unternehmerstandort mit dran, wenn ich mir für den was wünschen dürfte, dann wäre das, Punkt, Punkt, Punkt.
Einmal, dass wir stark den Fokus drauf legen, dass die Stiftungen, die wir haben, auch gehaltvoll sind und einen Unterschied machen. Mhm. Und also die bloß wachsende Anzahl an Stiftungen ist ja nicht per se Erfolg und Effektivität. Mhm. Ne? Also nur weil wir jetzt jedes Jahr im Stiftungswesen um ein paar hundert Stiftungen wachsen, und ich glaube, jetzt sind wir irgendwie knapp 26.500 rechtsfähige Stiftungen in Deutschland, wachsen jedes Jahr um, weiß nicht, 700, 800, 900 Stiftungen, heißt das ja nicht automatisch, dass die einen Unterschied machen. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass die Stiftungen, die da sind, einen Unterschied machen. Der kann auch klein sein, aber sie müssen es halt machen. Und ja, also rein jetzt von den Statistiken sind viele Stiftungen halt zu klein, um Unterschied zu machen. Und wir müssen entweder bereit sein zu kooperieren im Stiftungswesen und nicht nur zu sagen, ja, ich muss jetzt hier mein eigenes Süppchen kochen, sondern ich tausche mich aus, ich nutze Netzwerk und nutze diese ganzen Möglichkeiten.
Die meisten Stiftungen können sie ja zum Beispiel nicht mal Mitgliedsbeitrag bei Bundesverband Deutscher Stiftung leisten, das spricht ja schon eine klare Sprache. Ne?
Ja, genau, klar. Also rein von den Statistiken wissen wir ja, dass von diesen 26.000 Stiftungen haben 70% ein Stiftungsvermögen von weniger als 1 Million. Davon irgendwie wieder 30% weniger als 100.000 Euro. Mhm. Und 1 Million ist ja eine Menge Geld und da kann man eine Menge mit bewirken, aber nicht unbedingt, ne, wenn es als klassische Ewigkeitsstiftung angelegt ist, dann reicht die Rendite nicht aus, um wirklich einen Impact halt zu haben und so. Und dessen muss man sich doch gewahr sein. Und dann kann man, wenn man schon also diese Mittel zur Verfügung stellt, dann kann man die doch viel sinnvoller auch einsetzen und viel impactorientierter, weil das muss man ja erstmal überhaupt verfügbar haben. Also da kann man ja nicht sagen, dass das wenig Geld wäre, aber ja, für gewisse Stiftungen ist es zu wenig dann.
Und wenn ich dich als Unternehmer frage, was wäre dein Wunsch für den Wirtschaftsstandort, Unternehmerstandort, Engagementstandort Deutschland?
Ich wünsche mir wirklich wieder eine stark wirtschaftsleistungsorientierte und liberale Politik. Ja. Also ich bin nicht parteizugehörig oder so, aber das ist einfach meine persönliche Grundeinstellung. Wir müssen uns nicht bevormunden lassen als Unternehmer. Wir wissen auch, was gut ist. Wir haben Interesse auch daran, dass es den Mitarbeitern gut geht und dass wir Wertschöpfung generieren. Und würde mir wirklich wünschen, dass dieses Negativbild, was auch zum Teil auch aus den Behörden kommt und aus der Politik kommt, also die Signale, dass die wirklich abnehmen und wir wieder sagen, das ist unser Rückgrat. Und die schaffen auch guten sozialen Kontext für die Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten.
Sagt Dr. Felix Groschke, er ist der geschäftsführende Gesellschafter der Groschke-Gruppe und Chef der Groschke-Kinderstiftung, die dieses Jahr ihr 30-jähriges feiert. Wir haben gesprochen über sein Buch Anstiften, Anstoßen, Aufbauen, das er gemeinsam mit seinem Vater Christoph geschrieben hat. Lieber Felix, danke, dass du dir Zeit genommen hast, dass es sich heute ausgegangen ist, und freue mich sehr, wenn wir uns auch wiedersehen, wenn wir auch diesen Diskurs nochmal fortführen, weil ich glaube, wir sind da beide so ein bisschen intrinsisch getrieben, dass wir sagen, also so wie es jetzt ist, das geht ein bisschen oder wahrscheinlich ein großes bisschen in die falsche Richtung. Und ich glaube, den Wert von stifterischem Engagement, von zivilgesellschaftlichem Engagement, von Unternehmern kann man nicht hoch genug werten und man kann nicht oft genug darüber reden. Insofern danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne. Danke sehr.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Jeden Freitag gibt es natürlich wieder eine neue Folge Freitags-Podcast. Ahoi, NPO.